Herzlich willkommen zum Online-Training für Führungskräfte im Modul 6, Video 2 mit dem Titel Stress, Freund oder Feind? Ja, Stress ist ja allgegenwärtig, sowohl beruflich als auch privat. Deshalb schauen wir uns den mal genauer an. Was lernen Sie in diesem Video? Wie kann ich mit Stress gut oder besser umgehen? Was genau ist Stress eigentlich und wie entsteht Stress? Ist Stress immer negativ oder hat Stress auch positive Aspekte? Unter welchen Umständen ist Stress positiv und wird zu unserem Vorteil? Also fangen wir an mit, was ist Stress überhaupt? Vielleicht kennen Sie solche oder ähnliche Situationen. Stress bezeichnet zum einen durch spezifische äußere Reize hervorgerufene psychische und physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen, und zum anderen die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung. So, schauen wir uns das mal genauer an, diese Definition. Also, wir haben die spezifischen äußeren Reize. Das heißt, das haben wir ja schon gehabt, ne? Reizraumreaktion. Ein bestimmter Reiz aus der Umwelt prasselt auf uns ein. Und wenn das eben ein spezifischer Reiz ist, der eben in uns etwas hervorruft, nämlich eine psychische oder physische Reaktion bei Lebewesen, die wir ja nun sind, dann sind das eben diese sogenannten Stressoren, also diese spezifischen äußeren Reize nennt man dann auch Stressoren, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen uns befähigen. Das heißt also, Sie empfinden keinen Stress, wenn Sie einfach morgens aufstehen und sich die Zähne putzen. Also, wenn Sie Stress empfinden, ist das nochmal ein anderes Thema, aber die meisten von uns empfinden beim Zähneputzen keinen Stress, weil das kein Reiz ist, der jetzt eine wahnsinnige psychische oder physische Reaktion hervorruft. Anders ist es eben, wenn Sie wirklich gefordert werden. Wie sehr Sie gefordert werden müssen, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. So, und dann eben nochmal zum zweiten Punkt, zum anderen die dadurch entstehende und körperliche und geistige Belastung. So, und Belastung, das Wort Belastung ist halt hochgradig subjektiv. Was für den einen noch sehr angenehm ist, ist für den anderen schon eine große Belastung. Wann entsteht Stress? Die Stressreaktion hat schon unendlich vielen Lebewesen dabei geholfen, kritische Phasen zu überstehen. Sie wurde bei jeder Gefährdung ausgelöst, also immer dann, wenn in der für das Überleben wichtigen Außenwelt lebensbedrohliche Veränderungen auftraten. Das ist ein Zitat aus dem Buch von Gerald Hüther, dem berühmten Hirnforscher, Die Biologie der Angst. Und darin steckt eben genau drin, warum Stress im Grunde unser Freund ist. Weil Stress uns hilft zu überleben. Er mobilisiert Kräfte, die wir sonst eben nicht zur Verfügung hätten. Er schärft unsere Sinne, all das, was eben vor allem früher in der Natur sehr, sehr wichtig war. Durch die Mobilisierung aller Kräfte soll das Überleben der lebensbedrohlichen Situation sichergestellt werden. So weit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass wir ja in einer etwas veränderten Umwelt leben. Und wie wir uns mit einer Veränderung auseinandersetzen, das schauen wir uns jetzt an. Veränderung, was tun? Für unsere jetzige Situation haben wir funktionierende Verhaltensweisen und Netzwerke sowie nützliche Kompetenzen zugelegt. Das heißt also, Ihr Alltag, in dem Sie sich jetzt gerade befinden, dafür haben Sie sich schon alles zurechtgelegt, damit Sie jetzt gut überleben können. Das ist jetzt nicht in den letzten Minuten entstanden, sondern vermutlich in den letzten Monaten und Jahren, wo Sie einfach gelernt haben, mit der Umwelt, in der Sie sich jetzt bewegen, zurechtzufinden. Ganz normal. Wenn man Sie jetzt in den Wald schicken würde, würden Sie sich über Tage und Monate und Wochen auch eine gewisse Art und Weise zu leben zurechtlegen, damit Sie dort überleben. Und genauso machen wir das eben in unserem beruflichen Alltag eben auch. Bei Veränderungen fragen wir uns, werden meine Verhaltensweisen, Netzwerke und Kompetenzen auch in der neuen Welt funktionieren? Da muss es jetzt nicht gleich sein, dass wir jetzt in einer Wüste ausgesetzt werden, dann ist die Frage relativ schnell beantwortet, denn meine Verhaltensweise im Büro wird mir in der Wüste relativ wenig helfen. Nur wenn unsere Arbeitswelt im gleichen Büro sich ändert, Thema Globalisierung, Digitalisierung, Einführung von künstlicher Intelligenz und so weiter, vielleicht auch Rationalisierung, Zusammenfassung, Auslagerung ins Ausland von gewissen Tätigkeiten, dann fragen wir uns eben automatisch, hier ist eine Veränderung, Achtung, Komme ich quasi mit meinem jetzt schon angelegten Verhalten weiter damit durch? Ja oder nein? So, und natürlich lautet die Antwort, wenn wir auf diese Frage Nein sagen, ist es natürlich ein großer Stress, weil ich möchte ja überleben. Also muss ich mir überlegen, was möchte ich stattdessen, wie muss ich mich verhalten, mit wem muss ich mich vernetzen und so weiter, um zu überleben. Schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an, wie Stress entsteht. Das sind drei Stufen. Die erste Stufe ist der Stressstimulus. Also zum Beispiel Weihnachten ist tatsächlich für viele Menschen ein Stressstimulus. Und die Zahl, die sie jeweils hinter dem Stressstimulus stehen sehen, besagt, wie hoch dieser Stressstimulus von Menschen wahrgenommen wird. Je höher der Wert ist, desto höher der Stressstimulus. Also 42 Weihnachten ist ein stärkerer Stressstimulus als Urlaub mit 41. Das ist erstaunlich, dass beides so hoch gerankt wird. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich habe schon häufig gehört, dass Menschen oder dass Familien an Weihnachten Stress haben, weil dort unterschiedliche Erwartungen aufeinander prasseln, weil man mehr Zeit miteinander verbringt, als man das üblicherweise gewohnt ist, weil es dann gewisse Leben aufeinander prallen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, auch wenn es Familie ist. Und dass es auch erstaunlich viele Trennungen an Weihnachten gibt, dass die Kinder nach Hause kommen, dass Familienmitglieder die totale Harmonie sich wünschen, das aber nicht von allen immer gehalten werden kann. All das kann eben dann zum Stressstimulus führen. Im Gegensatz dazu gibt es eben geringfügige Gesetzesübertretungen, das ist Stress, wie ein Wert von 11. Also wenn Sie mal irgendwie um 23.30 Uhr auf einer Landstraße, auf einer roten Ampel, Fußgängerampel über die Straße gehen würden und Sie haben vorher geguckt, ob ein Auto kommt und Sie sehen außer der dunklen Nacht nichts, dann wird Sie das wahrscheinlich nicht so sehr in Stress versetzen. Änderung der Essgewohnheiten, 15. Änderung der Häufigkeit familiärer Kontakte, erstaunlicherweise auch relativ gering. Änderung der Schlafgewohnheiten, Änderung der gesellschaftlichen Gewohnheiten, dann Änderung von Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen. Wenn man sich überlegt, dass das vom Wert her gerade weniger als die Hälfte ist von Urlaub, ist schon erstaunlich. Ärger mit dem Vorgesetzten ist ein bisschen stärker bewertet. Änderung im beruflichen Verantwortungsbereich 29, Berufswechsel 36, Verlust des Arbeitsplatzes rankt schon ziemlich hoch mit 47. Kommen wir dann zu den größten Stressoren im Leben eines Menschen. Wenn man sich auf diese Skala mal bewegt und diese Ergebnisse auswertet, dann ist es einmal die Trennung vom Ehe- und Lebenspartner, das ist mit einer 65 sehr hoch gerankt, und natürlich maximal der Tod des Ehepartners. Das ist natürlich damit zu begründen auch, Menschen, gerade Ehepartner, haben eben sich im idealen Sinne sich darauf verständigt, ihr Leben lang zusammen zu bleiben, weil sie in dem anderen eine große Konstante gesehen haben, eine Werteidentität mit den eigenen Werten und so weiter, was alles in so einer idealen Ehe vorhanden sein sollte. Man hat im Idealfall sehr viel Zeit miteinander verbracht, man ist einen langen Weg zusammengegangen im Leben, und wenn so ein Mensch natürlich dann wegfällt, dann hinterlässt das natürlich eine große Lücke. Als letzten Punkt auf dieser Folie habe ich noch den großen persönlichen Erfolg aufgeführt, der mit 28 jetzt erstaunlich wenig hoch ist. Sie sehen damit auch, dass es auch eindeutig positive Stressstimuli gibt, genauso wie die Änderung der Essgewohnheiten ja auch positiv sein können, aber es löst in uns eben einen Stressstimulus aus. Und Sie sehen, diese Werte, die sind hier subjektiv erfasst, und deswegen dürfen wir uns, bevor wir zu Schritt 2 und Schritt 3 kommen, uns erstmal ein paar Fragen an uns selbst richten. Denn wie stark neige ich zum Beispiel zum Kopfkino? Mit Kopfkino, das kennen Sie vielleicht, Sie machen sich irgendwie Sorgen über irgendwelche Veränderungen in Ihrem Leben, die in der Zukunft stattfinden werden, über Dinge, die Sie vielleicht gerade erfahren haben, und dann malen Sie sich in Ihrem Kopf die wildesten Fantasien aus, was das alles bedeuten könnte, und häufig sehen sich Leute schon in der Gosse liegen und sind komplett irgendwie verarmt und die Gesundheit ist ruiniert und wurden von allen Menschen, die sie jetzt lieben, verlassen. Und das ist manchmal sehr spannend, welche Szenarien da entwickelt werden können. Und ich erlebe das eben auch bei Eltern, die manchmal überlegen, oh Gott, was hätte meinem Kind alles passieren können, ja, da kann man sich echt drin aufreiben in diesen Gedankenspiralen. Dem Kind war aber zu dem Zeitpunkt nichts passiert. Es war kurz verschwunden, es war dann wieder da und alles war gut. Jetzt kann man die Situation nehmen, um sich da richtig reinreden. Genauso ist es im Beruf eben, oh Gott, was passiert denn erst, wenn dies und dann wird das passieren. Und das sind alles Gedankenkonstrukte, Geschichten, die unser Verstand kreiert, die aber letztendlich im Moment noch nichts mit der Realität zu tun haben. Denn die einzige Realität, die es gibt, ist das Hier und Jetzt. Und alles, was wir über die Zukunft denken, sind Annahmen, nicht mehr und nicht weniger. Es sind Annahmen, es sind Spekulationen, es sind Mutmaßungen, es ist aber nicht die Realität. Das heißt, stellen Sie sich doch bitte mal die Frage, sich und vielleicht auch mal Ihren Mitarbeitern sanft und freundlich, wie viel Kopfkino haben Sie in Ihren Gedanken drin? Und je weniger Kopfkino, desto besser. Vor allem, weil das Kopfkino meistens negativ ist in solchen Fällen. Kopfkino im Sinne von Vision und sich visualisieren, Ziele vorzustellen, wie sie die erreicht haben und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das meine ich aber nicht mit Kopfkino. Dann, wie viele meiner Ängste sind in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich Realität geworden? Die meisten Menschen vergessen nur alles, was sie sich so wahnhaft vorgestellt haben. Deshalb ist diese Frage schwer zu beantworten. Aber vielleicht gelingt es ihnen ja. Haben Sie schon mal überlegt, oh Gott, vielleicht finde ich bestimmt keinen Parkplatz bis hin zu, ach, dieses kleine Muttermal, das ist bestimmt Hautkrebs oder der Chef hat mich so komisch angeguckt, der mag mich nicht mehr und ich werde bestimmt nächste Woche entlassen oder was auch immer es ist. Wie viel von all dem ist tatsächlich Realität geworden? Und ich behaupte, dass auch in Ihrem Leben, dass der Prozentanteil nicht so groß ist, sondern eher im einstelligen Bereich, wenn überhaupt. Dann gibt es diesen schönen Leitsatz im Englischen, where attention goes, energy flows. Das heißt also, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, dort lenken Sie Energie hin und ziehen das irgendwie in Ihr Leben. Das ist kein Esoterik-Quatsch, sondern das kann man ganz einfach dadurch erklären, dass Sie natürlich dann Ihre Wahrnehmungsfilter anders ausrichten. Das heißt, Sie nehmen andere Dinge wahr, Sie interpretieren dadurch Dinge anders, die vielleicht völlig harmlos sind, dass der Kollege Sie schief angeguckt hat, obwohl er vielleicht gerade in Gedanken war, weil er gerade aus einem Meeting kam, wo ein Problem noch nicht gelöst wurde, was mit Ihnen überhaupt nichts zu tun hat und so weiter. Sie nehmen die Welt dann anders wahr, wenn Sie Kopfkino haben. Sie nehmen die Welt auch anders wahr, wenn Sie ein Optimist sind. Und deswegen kommen in das Leben von Optimisten immer mehr Chancen und in das Leben von Pessimisten immer mehr Probleme, weil sie letztendlich ihre Wahrnehmungsfilter entsprechend ausrichten. Konzentriere ich meine Gedanken auf meine Ängste oder eben auf die positiven Dinge? Diese Fragen beeinflussen maßgeblich auch, was für Sie ein starker Stressor ist und was für Sie ein schwacher Stressor ist. Und damit kommen wir jetzt zu Stufe 2 und Stufe 3. Stufe 2 ist dann das stressbewertende System. Das heißt also nochmal, wie bewerte ich den entsprechenden Reiz, den äußeren Reiz, den spezifischen äußeren Reiz aus der Definition am Anfang? Also welchen Wert gebe ich diesem Reiz? Ein Beispiel. Sie sehen draußen Ihr Auto vorbeifahren, aber nicht Ihr, sondern ein baugleiches. Stresst Sie das? Nein. Wenn Sie vorher sehen, wie jemand sich an Ihrem Auto zu schaffen macht und damit wegfährt, ist es ein anderes, ist es ein ähnlicher Reiz, aber Ihre Bewertung wird eine ganz andere sein. Stufe 3 ist dann die Stressantwort, also Stufe 1 war der Stressstimulus, der Reiz, der auf uns einprasselt. Stufe 2, wie wir diesen Reiz bewerten und dann eben unsere Stressantwort. Für diese Antwort gibt es in letzter Konsequenz nur zwei Ausprägungen. Entweder durch die Herstellung des Status quo, indem Sie dafür kämpfen, die Situation wiederherzustellen, wie sie einmal war und wie Sie es eben haben wollen. Oder eben durch Ignoranz der Situation, dadurch stellen Sie den Status quo wieder her, aber nur in Ihrem Kopf. Das kann man auch Verdrängung oder Realitätsverzerrung nennen oder auch den Kopf in den Sand stecken. Letztendlich also nicht wirklich ein zielführendes Verhalten. Und auch hier gibt es wieder zwei Ausprägungen der Ergebnisse. Nämlich, wenn es Ihnen gelingt, den Status quo wiederherzustellen, war es eine kontrollierte Stresssituation. Und wenn es Ihnen das aber nicht gelingt, dann ist es eben eine unkontrollierte Stresssituation und Sie können sich, glaube ich, überlegen, was mehr Stress ausübt. Wenn Sie also nicht mehr diesen Status hinkriegen, wie Sie ihn gerne hätten, obwohl Sie alle Ressourcen einsetzen, kämpfen, was auch immer es ist, dann haben Sie definitiv mehr Stress, weil Sie dann in einer Situation sind, die Ihnen so nicht bekannt ist und die Sie anders haben wollen, als wenn Sie das eben hinkriegen, eben den Status quo wiederherzustellen. Und unser Kopf wird dazu neigen, alles zu tun, um eine unkontrollierte Stresssituation zu vermeiden. Das heißt, wir werden alles an Ressourcen irgendwie einsetzen, damit das nicht passiert. Nur jetzt haben wir alles eingesetzt und es ist trotzdem passiert. Wir können den Status quo nicht mehr herstellen. Wir wurden gekündigt, wir wurden versetzt, die Abteilung wird outgesourced, geschlossen, das Projekt wird eingestampft, ich kriege einen neuen Projektleiter für mein Projekt, was auch immer es ist. Sie kriegen den Status quo von vorher nicht mehr hin. Jetzt stehen Sie, beziehungsweise Sie und Ihr Gehirn, am Scheideweg. Viele Menschen neigen dann dazu, trotzdem weiter zu kämpfen und immer wieder diesen Status quo herstellen zu wollen. Und wenn Sie immer wieder alles reingeben und das nicht gelingt, werden Sie früher oder später krank werden. Also entweder gelingt es Ihnen, den Status quo wiederherzustellen, oder es gelingt Ihnen nicht. Und wenn Sie trotzdem weiterkämpfen, obwohl es weiterhin nicht gelingt, werden Sie irgendwann krank werden. Burnout ist so ein Phänomen. Sie werden es irgendwann einfach völlig erschöpft sein. Und Ihr Körper wird erschöpft sein und sich das irgendwie, so wird sich das bemerkbar machen. So, und dann gibt es letztendlich nur einen Ausweg, indem Sie den Status quo loslassen und eben eine sogenannte Reorganisation vornehmen. Wenn Sie diesen Ausweg der Reorganisation nicht nehmen, dann können Sie gewisse Dinge eben im Büro beobachten. Das heißt also, die Menschen wollen immer noch diesen anderen Status quo wieder annehmen. Sie akzeptieren nicht das Hier und Jetzt, wie es jetzt ist. Einige Mitarbeiter neigen dann auch zu Sarkasmus, Zynismus, andere zu Alkoholismus oder zum Missbrauch von Drogen. Und all das kann auch letztendlich zu einer Depression führen. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt dürfen Sie entscheiden, lassen Sie los den Status quo von damals und reorganisieren Sie sich oder werden Sie schlichtweg krank auf die eine oder andere Weise. Also Reorganisation, Sie akzeptieren innerlich, dass der Weg, den Status quo wiederherzustellen, eine Sackgasse ist. Erstmal die Sackgasse, dann ist natürlich die Frage, was stattdessen? Natürlich passiert dann Folgendes, die Autobahnmeisterei in Ihrem Gehirn sperrt dann erstmal diese Autobahn, weil das funktioniert nicht mehr. Es ist also eine neuronale Verschaltung, Neuverschaltung, die dann notwendig ist. Der gewohnte Weg ist versperrt und dann müssen Sie anfangen, eben neu zu denken. Sie müssen sich auf neue Wege bewegen, Sie müssen in neuen Lösungen denken etc. Und das nennen eben Gehirnforscher dann eben die Reorganisation des Denkens und dann natürlich im Anschluss daran auch des Handelns. Und zwar so lange, bis eine brauchbare Antwort auf den Stressreiz eben gefunden wurde. Das heißt also, bis Sie wirklich mit den neuen Bedingungen in Ihrer Umwelt umgehen können. Finde ich super spannend. Jetzt sagen Sie sich, ja Mensch, ich bin aber 50, das geht nie mehr, ich bin nicht mehr 20. Es geht alles, es ist alles nur eine Frage der Motivation und des Willens. Der Gehirnforscher Hüther, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, hat das wunderbar eindrucksvoll mal an einem Beispiel deutlich gemacht. Auch der 70-Jährige kann noch Chinesisch lernen, wenn seine neue Freundin Chinesin ist und nur Chinesisch kann. Dann hat man herausgefunden, dass das Gehirn superschnell neue Verdrahtungen ziehen kann. Das heißt also, unser Gehirn ist bis ins hohe Alter elastisch, wenn wir es denn regelmäßig benutzen und nicht mit nach dem Studium oder nach der Ausbildung die aktive Benutzung des Gehirns einstellen und nur noch alles auf Autopilot laufen lassen. Dann wird es schwieriger, aber wenn wir regelmäßig unser Gehirn benutzen, dann geht das wunderbar. Dann haben wir von Langeweile zu Überforderung, habe ich diese Folie mal genannt. Also wir haben einmal die kontrollierte Stressreaktion, das ist also die sogenannte Herausforderung. Ich habe jetzt hier mal ein kleines Bild gemalt. Sie sehen das in diesem hellgrün. Haben Sie einmal die Routine, die Komfortzone, das ist also so das, was wir in unserem Alltag eben haben. Und darüber haben Sie die Herausforderung und das ist letztendlich unser Spektrum, in dem wir uns im Grunde ganz wohl fühlen. Es kommt ein bisschen auf die Stressbewertung der Herausforderungen an, aber im Grunde ist das so unser Handlungskorridor, in dem alles gut ist, in dem wir auch psychisch und physisch gesund bleiben. Und die Herausforderung ist das, was die Psychologen eben den sogenannten Eustress nennen. Eu ist eine Vorsilbe und die kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie wohl, gut, richtig oder auch leicht. Das heißt, das ist der gute Stress, der leichte Stress, der richtige Stress, der wohltuende. Und deshalb ist das eben auch in diesem Grünton hier dargestellt. So, das ist unser Handlungsspielraum. Dann haben wir eben die Komfortzone, die ist da drunter. Das ist auch Eustress, je nachdem, wie weit wir uns da, ob wir eher ganz im Zentrum sind oder eben ein bisschen am Rand. Und dann haben wir natürlich noch die Routine, dass die Routine verursacht keinen Stress, auch keinen Eustress, also keinen guten Stress, weil das einfach auf Autopilot alles abläuft. Da strengen wir uns nicht an, das läuft einfach, könnten wir parallel sonst was beimachen. So, und unten drunter im roten Bereich haben wir dann tatsächlich das Phänomen des Bore-outs, also des Burnouts, nur nicht durch zu viel Leistung, zu viel Anforderung, zu viel Herausforderung, sondern durch zu viel Langeweile. Ja, das gibt es tatsächlich. Von daher bin ich froh, dass wir durch den Einsatz von Robotern und KI bald in dem Bereich immer mehr Gesundheitsprävention leisten können, dass immer weniger Menschen sich so gelangweilt fühlen, dass sie dadurch krank werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich im oberen Teil die unkontrollierte Stressreaktion. Also die Angst wird zu Wut und Verzweiflung, Ratlosigkeit wird zu Ohnmacht, Hilflosigkeit und Zweifel. So, und das ist der obere rote Bereich, wo, wenn unsere Kompetenzen eben nicht mehr so ausreichen, weil die Belastung einfach zu groß ist. Und das ist eben ein großer Punkt, wo Sie als Führungskraft eben auch bei Ihren Mitarbeitern aufpassen dürfen, dass die Herausforderungen, die Sie Ihren Mitarbeitern geben, im grünen Bereich der Herausforderung bleiben und nicht darüber hinausgehen. Gerne oberhalb der Komfortzone, also dass der Mitarbeiter sich so ein bisschen strecken muss, raus aus der Komfortzone, rein in die Herausforderung, aber nicht in die Überforderung. Das kennen Sie vielleicht auch vom Muskeltraining physischer Natur. Wenn Sie ins Fitnessstudio gehen und einfach den Muskel überfordern, dann geht es Ihnen am nächsten Tag nicht gut und der Trainingseffekt ist negativ. Das heißt, Sie können erstmal nicht trainieren etc. Genauso ist es eben beim Mitarbeiter. Das führt zu keinen guten Gefühlen und damit zu keiner guten Leistung. Hier nochmal dargestellt, Eustress. Ich sehe die Veränderung als eine Herausforderung und bin mir sicher, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin. Es herrscht für mich keine Gefahr. Und der Mitarbeiter bei Distress sagt, ich sehe die Herausforderung als mögliche oder gar sichere Überforderung meiner Person an und das gefährdet mein Überleben. Überleben, jetzt nicht physischer Natur mit dem Säbelzahntiger, dem berühmten, sondern eben im Unternehmen, dass man sich eben seiner Position, seinem sozialen Status und so weiter, seiner Zugehörigkeit zum Unternehmen eben da sicher sein kann. Und bei Distress ist dieses Überleben eben da gefährdet. So, jetzt ist die Frage, wie geht man mit Distress um? Bei akutem Distress kann man sich die Frage stellen, muss die Welt so sein, wie wir uns das denken? Kann die Welt auch anders sein? Den Punkt haben kann man vor allem anwenden, wenn Menschen zu Perfektionismus leiden. Das heißt, im Grunde ist es nur eine Herausforderung. Sie werten es aber als Überforderung, weil sie es aufgrund ihrer perfektionistischen Art und Weise nicht hinkriegen oder glauben nicht hinzukriegen. Und Perfektionismus ist der größte Selbstangriff. Von daher ist Perfektionismus keine Tugend, sondern ist schädlich und hat viel mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Oder auch die Frage, was ist wirklich wichtig? Was kann ich ändern und was kann ich daran ändern? Auch nochmal die Priorisierung, das hatten wir im Modul 5. Was ist wirklich wichtig, was ist dringend, was kann ich delegieren, was kann ich eliminieren und was ist wirklich wichtig in meinem Leben, was ist wirklich wichtig in diesem Projekt, bei dieser Aufgabe, was kann ich gegebenenfalls daran ändern und was kann ich auch ändern. So, dann was ist real, was ist Kopfkino, das hatten wir. Was ist an der Situation wirklich schlimm und was ist an der Situation gut? Auch das darf man sich manchmal stellen, denn viele, wie gesagt, der Stufe 2 ist die Bewertung des Stimulus und die Bewertung, da scheiden sich die Geister. Das, was für die einen noch völlige Komfortzone ist, ist für die anderen schon die totale Überforderung. Also der Umgang mit solchen Aufgaben und die Bewertung ist da der Schlüssel. Worin könnte eine Chance für mich liegen? Auch so eine Erfolgsfrage, einfach mal das Ganze umzudrehen und eine andere Perspektive einzunehmen. Und was wir im letzten Modul auch hatten, ich bringe es gerne nochmal, weil ich es einfach richtig gut finde. Hast du im Leben, beruflich oder privat ein Problem? Wenn nein, worüber machst du dir Sorgen? Dann, wenn ja, kannst du etwas tun? Wenn nein, worüber machst du dir Sorgen? Kannst ja eh nichts tun. Und wenn du was tun kannst, worüber machst du dir Sorgen? Weil du kannst ja doch was tun, du kannst was verändern. Und das ist im Grunde so banal, so lustig und doch so wahr, dass solange ich etwas tun kann, ist alles gut. Ich bleibe in der Rolle des Handelnden und bin nicht in der Rolle des Opfers. Und das ist für unsere menschliche Psyche ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir immer in der Rolle des Handelnden sind oder zumindest uns Handlungsoptionen haben und wir wüssten, wir könnten was tun. Weiter Umgang mit Distress. Wir hatten gerade die akuten Varianten, jetzt kommen die präventiven Varianten. Hier nochmal das Bild etwas verzerrt. Und zwar geht der grüne Korridor immer weiter nach oben. Und jede senkrechte Linie, die Sie da sehen, sind immer Zeitpunkte der Kompetenzerweiterung. Das heißt, bei jedem Punkt lernen Sie etwas dazu, ob fachlich, ob persönlich. Thema Führung lernen Sie was dazu. Und auf einmal sind Dinge, die vorher noch in der roten, also wenn Sie mal eine waagerechte Linie ziehen, die relativ weit links noch im roten Bereich ist, auf einmal sind Sie entweder im Bereich der Herausforderung oder später sogar im Bereich der Komfortzone und irgendwann sogar Routine. Das bedingt aber eine persönliche Weiterentwicklung, eine fachliche Weiterentwicklung über die Zeit. Bleiben Sie nicht stehen. Sie sehen, das Einzige, was hier unten wirklich noch mehr wächst, ist der Bore-out-Bereich. Das heißt, immer mehr Aufgaben werden Ihnen einfach zu langweilig. Das ist dann eben so. Ich finde es auch nicht schlimm, weil wir natürlich vom Leben auch immer größere und bessere und komplexere Probleme aufgetischt bekommen, wenn wir die anderen gelöst haben. Sie gehen ja auch nicht 4 Jahre in der Grundschule immer in die erste Klasse, da würden Sie sich auch tot langweilen, sondern nach der ersten Klasse kommt die zweite und so weiter. Und die Aufgaben nehmen immer an Komplexität zu. Und so ist es im Leben eben auch. Und ich glaube, es ist nichts unangenehmer zu sehen, als wenn relativ alte Menschen, sagen wir mal 40, 50, 60, sich immer noch mit Problemen von 20-, 30-Jährigen rumärgern, weil sie einfach nicht bereit waren, diese Lektion zu lernen und zu meistern und dann die nächste Lektion, die höherwertig ist, anzupacken. Also Aufbau von Kompetenzen als präventive Maßnahmen gegen Distress, fachliche Kompetenz, Führungskompetenz, soziale Kompetenz, also auch da gerade der Umgang mit eigenen Emotionen. Was triggert mich? Wieso reagiere ich emotional auf gewisse Dinge? Dann auch die Art und Weise der Kommunikation. Wie eloquent bin ich? Wie kann ich mit mir selber gut kommunizieren? Kann ich mit anderen gut kommunizieren? Und dann natürlich auch der Aufbau eines stabilen Netzwerks. Denn eins kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Problemlösung nur ein Telefonanruf entfernt ist, weil ich genug Leute kenne, die ich im Zweifel anrufen kann und nachfragen kann, wie hast du das eigentlich gelöst oder kennst du jemanden, der das Problem lösen kann, dann haben sie deutlich weniger Distress, als wenn sie das nicht haben. So, dann noch eine witzige Überschrift, der zweite Affe im Käfig. Das ist auch eine interessante Studie. Wissenschaftler haben ein Experiment zum Thema Stressempfinden gemacht. Ein Affe im Käfig wurde dadurch unter Stress gesetzt, dass ein aggressiv bellender Hund direkt vor den Käfig platziert wurde. Sobald man einen zweiten Affen in den Käfig hineinsetzte, war seine Stressreaktion weder beim ersten noch beim zweiten Affen messbar. Das heißt, wenn Sie einen guten Freund bei sich haben, dann ist Ihr Stressempfinden schon deutlich reduziert, als wenn Sie irgendwas alleine machen. Interessanter Nebeneffekt ist noch, wenn der Affe nicht von der gleichen Sippe oder von der gleichen Gruppe war, haben beide das erhöhte Stressempfinden. Das heißt, es muss also jemand sein, den sie kennen, dem sie vertrauen etc. Dann haben sie vielleicht, der Affe auf jeden Fall, ein deutlich reduzierteres Stressempfinden. Das heißt also, wenn sie ein Problem haben, suchen sie einen Kollegen, den sie gerne haben. Also Fazit der zweite Affe im Käfig lautet: Allein das Gefühl, dass man nicht alleine ist, nur das Gefühl, dass man nicht alleine ist und das Gefühl, dass jemand da ist, den man um Rat fragen kann, der zuhört, der tröstet, der mitfühlt, führt dazu, dass die Angst zum Beispiel durch die Überforderung verschwindet und die Stressreaktion angehalten wird. Das können Sie auch für sich als Führungsalltag übernehmen. Das heißt, wenn Sie ab und zu mal durch die Büros streifen und mal fragen, und alles okay, was machst du denn gerade, kann ich dir irgendwie helfen, dann kann das schon dazu führen, dass Stress bei Ihrem Mitarbeiter abgebaut wird und dass eine Überforderung durch eine in eine Herausforderung umgewandelt wird. Nur hier drin. Dadurch, dass Sie quasi der zweite Affe im Käfig Ihres Mitarbeiters werden. So, weiter geht's noch mit weiteren präventiven Maßnahmen im Umgang mit Distress, Aufbau von relevanten Kompetenzen. Also wenn Ihr Engpass die Kommunikation ist, dann sollten Sie sich nicht auf den Golfplatz stellen und Golfen üben. Das können Sie aus anderen Gründen machen oder den dritten Excel-Kurs oder den zehnten Excel-Kurs besuchen, sondern eben Kommunikationstrainings, Kommunikationsseminar. Persönlichkeitsentwicklung ist immer eine gute Maßnahme, um den Bereich, der Ihnen Distress verursacht, zu verkleinern, haben Sie gerade eben in der Grafik gesehen. Und natürlich das Aufbau des Selbstvertrauens, das ist aber häufig eine Maßnahme aus dem Vorangenannten. Schauen wir uns jetzt noch weitere Maßnahmen zum Aufbau von Selbstvertrauen an. Ich habe das hier mal in der Du-Form formuliert, damit es direkter Sie anspricht. Deshalb gehe ich jetzt mal kurz ins Du. Mach es dir leicht, deinen eigenen Regeln zu folgen. Das heißt, nicht zu viele Regeln auf einmal, sondern so, dass es wirklich ganz einfach ist, dass du in dem Falle deine Regeln wirklich befolgen kannst, dass es einfach ist. Erst einmal die Woche joggen, anstatt zu sagen, ich jogge fünfmal die Woche. Stell dir die richtigen Fragen, zum Beispiel, wie kann ich dieses Problem lösen? Welche Ressourcen brauche ich dafür, dieses Problem zu lösen? Wen kann ich anrufen? Wo habe ich ähnliche Situationen schon mal bewältigt, erfolgreich bewältigt? Dann beschäftige dich häufiger mit dir selbst und deiner Einzigartigkeit. Auch unsere Einzigartigkeit kann manchmal dazu führen, dass wir uns nicht wie einer von 100.000 fühlen, der halt irgendwie einen Job bekommt oder halt auch nicht. Übernimm die volle Verantwortung. Das Thema klingt immer wieder durch. Sie merken es, Verantwortung ist wirklich ein Schlüsselrezept für Erfolg. Lerne deine Erfolge zu verankern. Schreib ein Erfolgstagebuch, was auch immer es ist, so dass du immer wieder diese Erfolge greifbar machen kannst. Dadurch werden sie im Gehirn verlängert. Achte auf deinen Sprachgebrauch. Ganz wichtig, bin ich eher negativ unterwegs, bin ich eher positiv unterwegs, dann gerne in Richtung positiv gehen und lebe nach deinen Werten. Das hatten wir ja schon im letzten Modul. So, jetzt gehe ich wieder in Sie über. Eines noch zum Schluss. Egal, wie gut Sie sich auf Stress vorbereitet haben, ab einer gewissen Menge von Aufgaben leidet einfach die Ausführungsqualität und ist auch mit Zeitmanagement und Zeitführung nichts mehr zu machen. Aber, verstehen Sie mich bitte richtig, das Thema Stressbewertung ist essentiell bei diesem ganzen Thema Stress. Und ich behaupte, dass die meisten Menschen nur eine andere Bewertung vornehmen müssten, um weniger Stress zu empfinden, um aus dem roten Bereich wieder in den grünen Bereich zu sinken. Das ist das eine. Dann behaupte ich, dass wenn man sich das klar macht, woher der Stress kommt, dass man dann konkrete Gegenmaßnahmen treffen kann. Das ist von Weiterbildung über, das sind ja Präventivmaßnahmen, aber auch die akuten Maßnahmen dann zu treffen, die wir gerade eben genannt haben. Aber zum Beispiel auch ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten zu führen und sagen, was von diesen ganzen Aufgaben ist jetzt wirklich Prio 1 und was ist Prio 2? Ich kann nicht alles auf Prio 1 setzen. Das geht nicht. Irgendwas wird hinten runterfallen. Was darf hinten runterfallen? Und mit solchen Maßnahmen können Sie auch eben das Stresslevel in Ihrem Leben in den Griff kriegen. Meistens kann man mehr leisten, als man denkt, doch irgendwann sind die Grenzen des Optimierens erreicht und andere Lösungen müssen gefunden werden. Das nochmal als Schlusssatz dazu. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir Menschen viel mehr leisten können, als wir glauben. Das merken wir immer dann, wenn wir in Extremsituationen sind und Adrenalin in uns haben, was wir dann auf einmal für Kräfte haben. Wir dürfen eben dieses Adrenalin für den Kopf uns dadurch eben erarbeiten, dass wir uns persönlich weiterentwickeln und gerade in den Bereichen Kommunikation, Umgang mit Emotionen sehr, sehr viel besser werden. Da sind wir teilweise wirklich Erstklässler. Das erlebe ich bei Führungskräften und bei Mitarbeitern. Da gerne sich weiterentwickeln und dann schiebt sich die Grenze der Herausforderung und der Komfortzone massiv nach oben und sie haben einen viel größeren grünen Bereich. Zusammenfassung des Videos. In diesem Video ging es um die unterschiedlichen Arten von Stress, also Distress und Eustress und deren Ursachen. Sie haben gelernt, wie man mit Distress umgehen sollte, welche Gegenmaßnahmen es dazu gibt, für sich und ihre Mitarbeiter, zum Beispiel durch den zweiten Affen im Käfig, den Aufbau von Kompetenzen, der Reflexion der eigenen Sicht auf die Dinge und so weiter und so weiter. Sie wissen jetzt, dass Sie am besten präventiv anfangen, wie es immer so ist, Ihre grüne Zone zu verbreitern und auszuweiten, um besser auf Stress vorbereitet zu sein. Somit wissen Sie, wann Stress zu Ihrem Freund wird und wann er ins Negative kippen kann. So, ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem Video sehr viel dabei war, was dazu dienlich sein kann, Ihren Stresslevel auf ein erträgliches Maß zu senken und Ihre Stressfähigkeit im gesunden Bereich zu erhöhen. Fangen Sie mit den präventiven Maßnahmen an. Es wird sich immer lohnen. Immer. Das verspreche ich Ihnen. Ich mache seit ungefähr 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Es war noch kein Seminar dabei und sei es noch so schlecht und war der Coach und der Trainer noch so schlecht, dass nicht irgendein kleines Nugget dazu beigetragen hätte, meine Kompetenz in dem Bereich wenigstens ein bisschen zu steigern. Und im Endeffekt kommt es auf jedes kleine Steinchen an. Fangen Sie am besten heute an. Jetzt haben Sie ja schon mal viel getan mit diesem Video. Schauen Sie sich auch nochmal die Videos der letzten Module alle an. Immer nach und nach bleiben Sie dran und dann haben Sie einen super schönen großen grünen Bereich, den Sie wunderbar bespielen können und das Leben wird Ihnen dann deutlich leichter fallen und deutlich mehr Spaß machen. Mit diesen Worten viel Spaß mit dem Arbeitsblatt und bis zum nächsten Video.